Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
Nur noch wenige Minuten, dann schalten wir in den großen Sendesaal des RBB in Berlin, wo Karl-Uwe Knausgård den sechsten und letzten Band seines autobiografischen Romanprojekts vorstellen wird, das im Norwegischen den doch recht provozierenden Titel Min Kamp trägt. Unser Literaturagentenkollege Thomas Böhm wird den Abend moderieren, aber schon jetzt kann er uns natürlich erzählen, was auf diesen ca. 4500 Seiten passiert und warum das Ganze so heißt wie Adolf Hitlers Autobiografie. Hallo Thomas.
Hallo Marion.
Also dann erzähl doch mal, wie kann ein norwegischer Autor, Jahrgang 68, ein Romanprojekt nach dem berüchtigsten Buch des 20. Jahrhunderts benennen? Er hat doch mit Hitler nichts am Hut, oder?
Nein, er hat mit Hitler nichts am Hut. Das Projekt sollte ursprünglich Argentinien heißen oder auch mal Buenos Aires. Und das, um quasi sowas wie die größtmögliche Distanz zum eigenen Leben zu definieren. Ja, er wollte einen möglichst großen Raum öffnen, um quasi über alles schreiben zu können. Das macht ja seine Bücher so spannend, dass quasi alles darin vorkommen kann, von unserem Umgang mit dem Sterben über die Selbstporträts von Rembrandt oder den Anspruch, ein guter Vater zu sein, bis hin dann zu dem Gedanken über den Sinn des Lebens. Und eben auch, was eben auch drin vorkommt, im neuen Buch eine Auseinandersetzung mit Adolf Hitlers Mein Kampf. Wichtig für Knausgård war, so hat er mir im Interview gesagt, ich habe ihn heute Nachmittag getroffen, dass er beim Schreiben ganz alleine war. Dass er dem gefolgt ist, was sich beim Schreiben ergab. Seinen Gedanken, seinen Wissensdurst. Und dabei hat er natürlich nie und nimmer an Deutschland gedacht. Als ihm aber klar wurde, dass das Buch in Deutschland erscheinen würde, hat er zu seinem Verlag gesagt, ich mache keine Lesereise. Aber ein entscheidender Mensch in seinem Leben hat ihn dann umgestellt. Stimmt.
But then I said that to my mother and she said, no, you have to go. You have written this, you have to go and present it and talk about it. And I knew she was right. I mean.
Also seine Mutter hat ihn umgestimmt, hat gesagt, du hast das geschrieben, geh nach Deutschland und stell das vor. Und er wusste, sie hat recht.
Also du hast gesagt, 500 Seiten über Hitler. Ist das auch so provozierend wie vieles andere in diesen Büchern?
Ja und nein. Es ist zuerst mal sehr gründlich. Knausgård hat vieles gelesen, viele wichtige Biografien Hitlers, zitiert das alles. Das Provozierende ist vielleicht sein Erkenntnisansatz. Er sagt, er habe eigentlich wenig über Hitler gewusst. Er kannte ihn quasi als das Gesicht des Bösen, wusste ihn aber nicht, was das für eine Persönlichkeit war, was für ein Mensch Hitler war, als er zum Beispiel jung war, bevor er Politiker geworden ist, als er noch unschuldig war. Und das ist natürlich eine Provokation, Hitler in Zusammenhang mit Unschuld zu sehen, gewissermaßen als einen von uns. Aber genau das tut Knausgård ganz konsequent, denn er sagt, nichts ist gefährlicher als Distanz, der Glaube daran, anders zu sein.
If you make Hitler and the other Nazi, you know, leaders and the whole Nazi movement to something out there, something different than us, something evil. If you're evil, then you have no responsibility. Then you're just acting upon who you are, you know. And it has nothing to do with us. It is distance, you know. But I think it has everything to do with us. And I think that's the key.
Wenn man also hingeht und sagt, die Nazis, Hitler, das waren die Bösen, das waren die anderen und so weiter und so weiter, diese Distanz dazwischen legt, dann kann man ja sagen, ja, wenn jemand böse ist, dann hat er ja keine moralische Verantwortung, dann handelt er ja so quasi nach seiner Natur. Aber wenn man sagt, nein, das waren Menschen wie du und ich, dann wird die Verantwortung umso größer. Dann identifiziert man sich und dann sind die moralischen Fragen, die man stellt, ganz andere. Und das tut er. Er stellt Hitler in seinem Buch da als einen von uns.
Das ist schon spannend und wahrscheinlich auch wirklich einen Diskurs und eine Debatte wert. Das sind auch wirklich tatsächlich große Themen, die ihr da heute zu wälzen habt. Wird das eine Geschichtsstunde?
Nein, bestimmt nicht. Es gibt ja in dem Buch wieder so viele andere Themen, über die wir uns auch bestimmt unterhalten werden. Da sind wieder diese ganz alltäglichen Dinge dabei, die Leser in Knausgårds Büchern so schätzen, also in dem neuen Buch zum Beispiel den Umgang mit kleinen Kindern. Knausgård ist ja ein Meister im Darstellen des Familienalltags. Es wird zudem heute Abend ein wahrer Hörgenuss sein, weil Matthias Brandt, einer der aus der ersten Garde der deutschen Schauspieler, die deutschen Texte lesen wird. Und nicht zuletzt werden wir dann mit Knausgård auch über Literatur an sich sprechen, über die Verbindung von Literatur und Leben, denn darum ging es Knausgård in seinem Projekt, auch mit Blick auf diese Distanz, von der er vorhin gesprochen hat.
Literature is the antidote to distance. I think that's what literature is. It's very intimate. It is only you reading and the book. And that's the great, great force of literature. You would never get a stadium with people reading. You know, that's impossible.
Also Literatur ist quasi das Gegenmittel, das Gegengift gegen die Distanz, gegen die Kluft zwischen den Menschen. Literatur ist etwas Intimes, findet statt zwischen zwei Menschen, dem einen, der das Buch geschrieben hat, der anderen, der es liest. Deswegen sagt er, wird man niemals ein Stadion füllen können mit Menschen, die da sitzen und lesen.
Ja, er wird nun auch nicht im Stadion lesen, aber immerhin im ausverkauften großen Sendesaal des RBB. Sie können ab 20 Uhr hier live mit dabei sein. Matthias Brandt wird, wie gesagt, die deutschen Passagen lesen und unser geschätzter Kollege Thomas Böhm wird moderieren. Habt viel Spaß, ihr
Dankeschön.
Drei auf der Bühne. Dankeschön.
Danke,
tschüss.
Tschüss.
The Cure und A Forest. An dieser Musik, die ja so ganz nach den Wünschen und dem Geschmack von Karl-Ove Knausgård ist, merkt man, dass er ein Kind der 70er und 80er Jahre ist, Jahrgang 68. Das ist so die Musik, die er mag und die er, so habe ich gehört, auch während des Signierens heute zugespielt bekommt, damit er sich besonders wohlfühlt. Aber das dürfte ihm auch so nicht schwerfallen, weil das wird ein großartiger Abend, weil die Radio 1 Hörerinnen und Hörer sind ja auch ein tolles Publikum, wie wir wissen. Also, heute wird in Berlin die Premiere seines neuen Buchs gefeiert. In Norwegen heißt die sechsteilige autobiografische Romanreihe Mein Kamp 1 bis 6. Wir haben es schon gehört. Aus leicht nachvollziehbaren Gründen sind die Bücher hier anders betitelt und heißen Sterben, Lieben, Spielen, Leben, Träumen und schließlich Kämpfen. 2011 erschien der erste Band im Luchterhand Verlag, Sterben. Und da hören wir mal ins Hörbuch rein, gelesen von Sascha Rotermund. Karl-Ove Knausgård sitzt am Flughafen, um zur Beerdigung seines Vaters zu reisen. Und er denkt über ihn, seinen Tod und das Sterben ganz allgemein nach.
Der Gedanke an Vater tauchte seit Ingves Anruf regelmäßig auf, jedoch ohne mit Gefühlen verbunden zu sein. Immer nur als nüchterne Feststellung. Wahrscheinlich, weil ich darauf vorbereitet gewesen war. Seit jenem Frühjahr, in dem er meine Mutter verlassen hatte, kannte sein Leben nur eine Richtung. Wir begriffen es damals nicht, aber irgendwann überschritt er eine Grenze und von da an wussten wir, dass alles Mögliche mit ihm passieren konnte. Auch das Schlimmste. Oder das Beste, je nachdem, wie man es sah. Ich hatte mir lange seinen Tod gewünscht. Aber als mir klar wurde, dass sein Leben möglicherweise bald vorbei sein würde, fing ich an, darauf zu hoffen. Wenn im Fernsehen tödliche Unfälle in seiner Gegend gemeldet wurden, ob nun Brände oder Autounfälle, tote Männer, die im Wald oder Meer gefunden wurden, war mein unmittelbares Gefühl Hoffnung. Vielleicht ist es Vater. Er war es jedoch nie. Er kam durch. Er lebte weiter. Bis jetzt, dachte ich, und betrachtete die Menschen, die sich in der Halle unter mir bewegten. In 25 Jahren würde ein Drittel von ihnen tot sein. In 50 Jahren würden zwei Drittel, in 100 alle tot sein. Und was blieb dann von ihnen? Was war ihr Leben wert gewesen? Gähnende Kiefer und leere Augenhüllen irgendwo unter der Erde? Vielleicht würde ja wirklich der Tag des jüngsten Gerichts kommen und all diese Knochengerüste und Schädel, diese Menschen, die im Laufe der Jahrtausende auf unserer Erde gelebt hatten, würden ihre klappernden Knochen einsammeln, aufstehen und in die Sonne blinzeln und zu Gott hinaufschauen, der allmächtig und gewaltig mit einer Wand aus Engeln über und unter sich, am Himmel thronend, über sie richten sollte. Über der grünen und herrlichen Erde erklängen die Posaunen und von allen Wiesen und Tälern, allen Ufern und Ebenen, allen Meeren und Wassern erhöben sich die Toten und gingen zu Gott, dem Herrn, würden zu ihm gehen, gerichtet und in die Flammen der Hölle gestürzt, gerichtet und zum Licht des Himmels erhoben werden. Auch alle, die hier unterwegs waren mit ihren Trolleys und Tax-Free-Tüten, ihren Taschenbüchern und Bankkarten, ihren parfümierten Achselhöhlen und Brillen, ihren gefärbten Haaren und Rollatoren, würden dann zu neuem Leben erweckt werden und ein Unterschied zwischen ihnen und den Menschen, die im Mittelalter oder in der Steinzeit gestorben waren, ließe sich nicht erkennen, denn sie waren die Toten und die Toten sind die Toten und die Toten würden am Tag des jüngsten Gerichts gerichtet werden.
So sieht es ziemlich aus. Das war ein Ausschnitt aus Sterben, dem ersten Teil der autobiografischen Romanreihe von Karl-Ove Knausgård. Das Hörbuch wurde damals von Sascha Rotermund gelesen, heute Abend im RB-Sendesaal. Wird dieser Part von Matthias Brandt übernommen? Bevor wir um 20 Uhr zur Übertragung der Buchpremiere des letzten Teils seiner autobiografischen Romanreihe aus dem RBB-Sendesaal schalten, sprechen wir jetzt mit einem Mann, der uns etwas über den unglaublichen Erfolg von Karl-Ove Knausgård in seiner Heimat Norwegen erzählen kann. Es ist Narve Solheim. Er ist Botschaftsrat in der norwegischen Botschaft in Berlin. Guten Abend, Herr Solheim.
Guten Abend.
Seine Bücher, also Knausgårds Bücher, waren ja in Norwegen unglaublich erfolgreich. Also man erzählt sich, es seien angeblich 1 Million Exemplare verkauft worden und das bei nur 5 Millionen Einwohnern. Stimmt es, dass manche Unternehmen sogar arbeitsfreie Tage gaben, damit die Angestellten Knausgård lesen konnten?
Thomas Böhm, der heute moderiert, hat gesagt, dass Literatur Übertreibung ist. Aber 1 Million ist eine zu große Übertreibung. Ich glaube, dass die korrekte Verkaufszahl ist ungefähr die Hälfte, also 500.000. Das heißt, jeder 10. Norweger hat einen Band gekauft. Es gibt eine ganze Mythologie über Knausgård und sein Werk. Dass man arbeitsfreie Tage erhielt, um Knausgård zu lesen, gehört offensichtlich dieser Mythologie an. Ich habe davon nie zuvor gehört. Aber es wäre wirklich eine tolle Idee.
Aber so ein Mythos gehört ja dann einfach auch zu so einem Roman-Epos, wenn man so will, auch dazu.
Genau.
Es soll im Norwegischen das Wort Knausoman geben, als Bezeichnung für Leute, die sich ständig auf Knausgård-Romane beziehen. Stimmt das? Haben Sie davon was gehört?
Knausoman?
Ja.
Das habe ich noch nicht gehört. Aber das Verb zu knausen habe ich oft gehört in Norwegen. Es hat mehrere Bedeutungen, beziehungsweise kann es Knausgård zu lesen bedeuten, über den Vater zu schreiben oder end und pointless aus der Kindheit zu erzählen. Also zu knausen.
Zu knausen, es gibt ja auch ein deutsches Wort, das heißt knausern, das hat eine ganz andere Bedeutung. Kennen Sie das auch?
Nein, das kenne ich nicht.
Knausern ist, wenn man jemand geizig ist. Und geizig ist ja nur Knausgård überhaupt nicht, also
nein.
Zumal mit den Geschichten, die er zu erzählen hat. Wir haben ja vorhin schon mit Thomas Böhm über den Titel gesprochen, Min Kampf. Das ist der norwegische Titel, in der deutschen Übersetzung gibt es dann andere Titel aus ja, gut verständlichen Gründen. Min Kampf soll bei Erscheinen in Norwegen einen Skandal ausgelöst haben. Wenn ja, warum? Und was sagt das über die norwegische Gesellschaft aus?
Ja, hat es wirklich einen Skandal ausgelöst? Was wäre ein Skandal? Mein Kampf, Knausgårds Romanzyklus, ist ein sehr radikales Werk. Ein Werk, das die Grenzen zwischen dem Öffentlichen und Privaten verschiebt. Ich denke, Knausgård hat selbst darauf bestanden, dass alle Personen real sind, dass alle Ereignisse stattgefunden haben. Viele intime Details aus dem Leben realer Personen wurden öffentlich gemacht. Und das hat natürlich Reaktionen ausgelöst. Ich glaube, dass dieses Werk in jeder Gesellschaft Reaktionen auslösen würde. Ich denke, wir müssen auch in Betrachtung ziehen, dass Norwegen ein kleines Land ist. Wie gesagt, sind wir nur 5 Millionen Menschen. Viele Norweger kennen Personen aus dem Werk oder kennen Menschen, die Personen aus dem Werk kennen. Als die drei ersten Bände im Herbst 2009 erschienen, war die Medienaufmerksamkeit extrem. Also es ist wirklich schwer, das sich so vorstellen. Für Monate war es Knausgård auf allen Kanälen. Dazu kam der Streit mit nicht nur, sondern vor allem dem Onkel. Das hat natürlich die Medienaufmerksamkeit noch verschärft. Ja, zurück zur Frage. Was sagt dieser Skandal oder vielleicht lieber diese Reaktion über die norwegische Gesellschaft? Ich denke, dass es vor allem sagt, dass Norwegen ein kleines Land ist.
Verstehe. Also im Dorf spricht sich auch, also wenn man das jetzt so runterbricht, ne, wenn man sagt, Norwegen ist im Verhältnis zur Welt ein kleines Land, vielleicht ein Dorf. Es ist natürlich eine Nation, die sehr aufmerksam beobachtet, was passiert und natürlich seine Künstler auch genau im Auge hat. Vielleicht kann man das dann so erzählen. Nave Solheim, norwegischer Botschaftsrat in Berlin. Vielen Dank, Herr Solheim.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön und viel Spaß heute Abend mit Ihrem Autor.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.